einen rufe, durch die Gnade meines Heilens bin ich dort. Eigentlich, wir werden errettet aus Gnaden allein. Es ist nicht unser Verdienst, es ist nicht unser Fleiß, es ist nicht unsere irgendwelche Eigenschaften, die wir haben, dass wir das Gesetz halten. Nein, wir sind aus Gnaden errettet worden. Und das ist ein Geschenk Gottes. Heute werde ich über Syrien sprechen. Syrien in der Prophezeiung der Bibel. Syrien ist ein altes Volk. Damaskus ist eine uralte Stadt, eine der ältesten Städten der Welt wahrscheinlich. Wie Jericho. Jericho ist zerstört worden, aber Damaskus ist nicht zerstört worden. Wir begegnen in der Bibel dieser Stadt Damaskus mehrmals, denn der Abraham hat aus dieser Stadt seinen Knecht Eliezer geholt und wollte ihm wahrscheinlich fast alles vererben. Und in Syrien lebte der Abraham. Dort bekam er seine Berufung. Dort wurde ist Gott begegnet und dann von dort ist er gesegnet worden und weitergeführt worden durch das gelobte Land. Das passierte nicht in Ur in Chaldea, sondern in Syrien. Nur nebenbei zu eurer Information, ich werde auch darüber einiges sagen. Also, wir haben gute Botschaften gehabt, Europa und der Antichrist, Deutschland in der biblischen Prophetie. Also, wir sind ein Teil des ganzen Geschehens und du weißt, siehst, auch die Frau Merkel mischt sich mehr und mehr in der Politik. Heute hat sie noch erklärt, Assad muss abdanken, also es kann nicht weitergehen. Die versuchen mit aller Macht hier Politik zu machen, mit bei G7-Treffen. Syrien ist ein Problem, aber der Westen hat verloren die Schlacht. Die Schlacht geht weiter, weil Gott noch mit Syrien einiges vorhat. Dann am Sonntag werde ich auch wieder weitermachen. Du stehst kurz vor der Erlösung. Du stehst kurz vor der Wiederkunft Jesu. Das nächste große Weltereignis wird die Entrückung der Gemeinde Jesus sein. In aller Liebe, in aller Freiheit. Plötzlich kommst du in den Gottesdienst und da ist die Tür zu. Plötzlich ist niemand da oder was auch immer sein mag. So, und dann Mittwoch wird das Thema sein, was kommt auf uns zu? Dann werde ich am Freitag das Thema behandeln, Gog und Magog, China. In der biblischen Prophetie 1,45 Milliarden Menschen können nicht einfach so nothing sein. So, und dann die Frage nächsten Sonntag werde ich stellen, sind wir in der Endzeit? Oder reden wir uns da ein? Oder bilden wir uns ein? Sind wir in der Endzeit? Und ich möchte hier mal nur eine Geschichte erzählen, die hat mich tief bewegt. Levi Petrus war mal bei uns in der Gemeinde, der Pastor von Stockholm, der größten Gemeinde in Stockholm, vor der Philadelphia-Gemeinde. Aber es war lange Zeit in den 50er Jahren, als Israel eine Nation wurde, da hieß es überall, der Herr kommt bald, Maranatha, Jesus kommt bald. Und dann hat er 1950 eine große Konferenz in Stockholm für Pastoren gehabt. Also Leute, macht euch bereit, Jesus kommt bald. Und als die Konferenz im vollen Laufen war, dann steht ein junger Bruder auf, geht nach vorne und sagt, der Heilige Geist hat zu mir gesprochen, Jesus kommt gar nicht so bald. Dann sagt der Bruder, und er sagte dann, hat uns erzählt, ich wäre am liebsten hochgesprungen, denn ich war der Veranstalter, hätte ihn runtergezogen und gesagt, Bruder, was erlaubst du dir? Wir alle sehen doch die Zeichen der Zeit. Israel ist als eine Nation auf der Weltbühne wieder, 1950 war das. Und so weiter. Erkennst du nicht die Zeichen der Zeit? Dann sagt er, nein, Jesus wird nicht kommen zu unserer Zeit, wo wir jetzt hier denken. Das war 1959 und es ist viel Zeit davon vergangen. Und dann sagt er, erklär uns jetzt, wir wollen alle wissen, wieso kommst du auf diese Behauptung, Jesus kommt nicht so schnell oder nicht so bald wieder. Dann sagt er, der Heilige Geist hat zu mir gesagt, er hat gezeigt, weißt du, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, wo keiner denkt und wo keiner bereit ist. Und er kommt zu einer Zeit, wo niemand mehr über die Wiederkunft Jesu redet. Und du kannst hingehen, nur höchstens zu Weihnachten über die Geburt Jesu wird geredet, aber nicht sonst, so wie bei uns hier, dass man den ganzen Monat Juni über die Wiederkunft Jesu spricht. So, du wirst nicht hören, aber ich möchte vorbereiten, die Gemeinde Jesu vorbereiten, deshalb diese Predigten hier, dass wir nicht plötzlich aufwachen und wir vom Pferd getreten dastehen. Mir hat das niemand gesagt, ich habe es gesagt. Ich habe gepredigt, solange ich konnte. Und eine Botschaft, und ich weiß, dass diese ganze Sammlung hier, was kommt auf uns zu? Das ist das Thema als für den Monat Juni. Was kommt auf uns zu? Also sei jeder in jedem Gottesdienst dabei. Und ich möchte immer wieder so ein Stückchen weitergeben, das, was Gott mir im Laufe der Jahre meines Lebens gegeben hat. So, Syrien in der Prophezeiung der Bibel. Syrien, zuerst mal ein bisschen drumherum, um zu erklären, damit wir den Hintergrund verstehen. Syrien ist an der Frontlinie gegen die neue Weltordnung, denn Syrien war, ist eine der letzten Bastionen gegen die neue Weltordnung. Libyen ist gefallen, Gaddafi war dagegen. Und so siehst du die ganzen Araber, die haben das Kreuz, die Pläne der neue Weltordnung. Man wollte Syrien auch so erledigen wie Gaddafi und den Hussein in Irak. Und das Problem ist, Syrien hat ihre eigene Notenbank und ist im Regierungsbesitz, diese Bank, und die Regierung hat die Hand drüber. Und nicht Amerika und nicht der Währungsfonds. Syriens Notenbank gibt das Geld aus für die Menschen seines Volkes selbst heraus und nicht die Rothschilds und die Freimaurer und die Banker, was auch alles sein, diese globalen Banker, die Geschäfte machen, die alles aufkaufen, die geben Geld und dann kassieren sie nicht. So ist der Teufel, der gibt 100 Euro und nimmt 1000 weg. So einfach. Verstehst du, diese globalen Banker, die Nationen, die sich verschulden, die werden nie mehr Lebtag froh. Denk an Griechenland, da wird alles verkauft, verscherbelt und so weiter. Und diese, gerade Syrien und dieser Assad, der steht ganz stark gegen den ganzen Wuchersystem und er lässt sich von den Bankern nicht erpressen, war einer der letzten nach Gaddafi und nach Saddam Hussein, die sich nicht erpressen lassen. Syrien weigert sich gegen den Dollarwucher. Syrien hat keine Schulden bei dem internationalen Weltwährungsfonds. Der hat keine Schulden. Und es ist doch gut, wenn man keine Schulden hat. Man kann gut leben. Weißt du, die meisten sind alles verschuldet in unserem Volk. Wenn du auf der Straße guckst, die tollen Autos, die großen Autos, die sind alle auf Kredit gekauft. Und die Bank hat die Leute in Gewalt. So, Syrien lässt sich nicht kontrollieren und ausrauben und plündern und enteignen von diesen globalen Megabanken oder Machteliten. Das sind also die wirklichen Ursachen für den Krieg in Irak und nicht der böse Saddam Hussein oder der Assad oder was auch immer ist. Diese mächtigen Leute, die haben nämlich viel Gutes für ihr Volk getan. Stell dir mal vor, stromfrei, wie in Libyen gewesen ist, stromfrei, wenn ein Pärchen heiratet, kriegt gleich 5000 Dollar als Starthilfe, in was für ein Land gibt es. Da gab es so viele Vorteile, aber das wollte man abschaffen, deshalb hat man ihn davongejagt, Libyen zerstört. Wahre islamische Staaten lehnen das Recht der Zinspraktiken der westlichen Banken ab, ganz total, und sie sagen, das ist unmoralisch, Geld zu nehmen. So war es in Libyen, so ist jetzt in Syrien, so war es im Irak und so ist auch heute noch in Iran. Und deshalb kämpft man gegen diese Nationen ganz entschieden. Und vor allem, es geht von den Banken aus und von den Versicherungen und den Geldgebern. In Syrien zum Beispiel ist nur das nicht zugelassen, genmanipuliertes Saatgut, also Saatgut, das man vermarktet und dass die Leute kaufen müssen. Die Leute dürfen selber ihr Saatgut produzieren. Das ist genmanipuliertes Saatgut, ist dort nicht erlaubt. Präsident Assad, ich rede kein Lob auf ihn, alle Menschen sind böse und alle Politiker, aber ich möchte ein paar Sachen sagen, was in Syrien los ist, warum der Krieg dort ist. Dieser Assad, er hat sorgt für die Nahrungsmittelkette, sicher, dass die Leute keine vergifteten, genmanipulierten Lebensmittel essen müssen. Die können im Land produzierte Mittel essen, aber das ist ein Dorn den Konzernen. Die Konzerne haben abgesehen, die Leute zu zerstören, kaputt zu machen. Und ich weiß, was es bedeutet. Denn auch in unserem Land, ich war entsetzt, ich habe Hilfsgüter nach Russland transportiert und dann ruft mich Nestle Kompanie, ruft mich an, Pastor, Sie bringen ja Hilfsgüter nach Russland und so weiter. Wir haben Milchpulver da. Sie könnten den Milchpulver nach Russland bringen. Unser Wagen steht da, kann nicht weiterfahren. Bitte helfen Sie uns. Können Sie uns helfen? Wir schenken Ihnen das. Sie können alles abtransportieren. Über 8 Tonnen war das. Und ich habe mich gefreut, riesig gefreut. Und habe diese Milchpulver nach Russland transportiert. Und als ich dort war und so weiter, die Mütter haben gesagt, ja, das ist was ganz Tolles. Also wir müssen unsere Kinder nicht mehr stillen. Und dann kam jemand, der sagte zu mir, weißt du, das Beste, was die Kinder kriegen können, ist Muttermilch und nicht diese künstliche Milch. Aber die machen ganz systematisch, die geben Milchpulver, damit dann die Kinder entwöhnt werden und dann wollen sie keine Muttermilch mehr. Und du siehst, so arbeitende Konzerne, die machen dich abhängig und süchtig. Nur nebenbei, in Syrien weiß man genau, dass Monsantos in dieser Welt nur um die Weltherrschaft sollen, sucht und nur die Kontrolle über die ganze Nahrungsmittelkette. Und B, als unsere Chemiefirma Bayer hat es aufgekauft oder jetzt, ja, Monsanto wird da vertrieben. Und du siehst, wie das alles so verquickt ist, wie die Nationen arbeiten. Und ja, die nächste globale Krise, ich denke, wie ich so sehe, es wird Ernährungskrise sein und Wasser. Es wird, man wird nicht mehr um Öl kämpfen, aber um Ernährung und Wasser. Und Syriens Bevölkerung hat abgelehnt die neue Weltordnung. Und die Leute sind dort sehr gut informiert über die neue Weltordnung, was so kommt. Weniger hier wie bei uns. Bei uns, wir werden durch die Medien nur an die Nase rumgeführt. Wir werden von RTL, ARD und CDF und was weiß ich, wie diese ganzen Sender heißen, wir werden nur manipuliert, wenn ein Sender was rausgibt und wir sind also gelenkt. Die Leute dort, die haben ihre eigene Meinung gebildet. Es ist schwierig, mit einem Volk, ein Volk zu beherrschen, wo noch eine Meinung hat. Die Menschen in Syrien haben begriffen, dass die wirkliche Macht im Westen nicht vom Weißen Haus ausgeht und nicht von der Downing Street 10 und nicht von den Parlamenten, wo auch immer in welcher Nation, sondern von den Netzwerken. Von den Netzwerken, von den Denkfabriken der Eliten, Bilderberger, Freimaurer, wie es ja auch alle heißen mögen, die kontrollieren die Nationen, versuchen zu kontrollieren, nicht das Weiße Haus oder Downing Street oder die Parlamente. Diese Machtzentren arbeiten eng mit den Megabanken zusammen, mit den Medien, mit den Universitäten und Militär, sind also multinationale Unternehmen. Weltweit arbeiten sie zusammen. Da kann der Staat nicht mehr viel reinmischen. Die machen das. Die anderen sind nur noch Marionetten. Wenn sie nicht mitmachen, dann fliegen sie raus aus dem Stuhl. Und leider hat Syrien gewagt oder es sich zugetraut, gegen diese Geheimgesellschaften offen auszusprechen und sich nicht erpressen zu lassen. Weißt du, heutzutage musst du lernen, gegen den Strom zu schwimmen und dich nicht erpressen zu lassen von wem auch immer ist, ob es jetzt die Bank ist oder die Regierung ist oder jetzt Vereine, Organisationen. Syrien besitzt weiter noch ein gewaltiges Öl- und Gasfeld und große Reserven, was unter ihrer Erde ist. Also sie besitzen das. Und das ist auch natürlich, man will das Öl und die Gas und die Gasreserven. Immer wenn der Westen in den Krieg zieht, hat es irgendwann nicht nur Menschenrechte und Freiheit und Demokratie als Ziel, sondern Öl. Das war in Tunesien so, das war in Libyen so, das war im Irak so und das ist überall, auch jetzt in Syrien und auch in Kuwait, auch auf den Falklandinseln und auch in Afghanistan. Es geht ums Öl, es geht um die Bodenschätze. Und außerdem ist noch ein Problem, was Syrien hat. Syrien ist am Bau beteiligt, eine Pipeline vom Iran zum Mittelmeer, damit der Westen versorgt wird. Natürlich will man alles kontrollieren und man will seine Macht ausüben durch Kontrolle. Und Iran will seine Öl in den Westen bringen und der Iran schließt diese Ölgiganten, die westlichen Ölgiganten wie Shell und BP und so weiter aus und Esso, und die üben Macht aus. Du siehst also, Öl ist eine Macht, Geld ist eine Macht. Die Welt wird vom Geld regiert. Wir sind also Fußball, es geht nur noch um Geld. Wenn du jetzt die ganze Fußballgeschichte siehst, es geht nur ums Geld. Kirchen werden vom Geld regiert. Und Politik wird vom Geld regiert. Geld ist diese Macht. Militär wird vom Geld regiert. Man kann das gar nicht machen, was man machen möchte, wenn man kein Geld hat. Also Geld ist die Macht. Und Gott sagt uns in seinem Wort, oder Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. So, Syrien hat sie ganz klar und eindeutig als Gegner gegen den Zionismus bekannt. Also die sagen, Israel ist ein Fremdkörper hier in unserer Region, was es auch immer ist. Also ich möchte ganz frei weg sagen, Israel wird nach der Bibel zerstört und dann wird der Herr ihnen die Augen öffnen. Und dann werden sie erkennen, wer der wahre Messias ist. Denn der Messias, der sich irgendwann hier in Jerusalem in den Tempel setzen wird, wird der Antichrist sein. So steht es in der Bibel. Und die Juden werden keinen Heiden aufnehmen, keinen aus den Nationen. Es wird ein Jude sein. Und dieser wird sich ausgeben als Gott und wird versuchen, die Juden zu beherrschen, zu kontrollieren. Und dann wird das Übel aufbrechen. Aber dann wehe, es ist zu spät. Und sie haben es nicht erkannt. Jesus sagt, mich habt ihr nicht angenommen, ich kam im Namen des Vaters. Aber jetzt kommt ein anderer in seinem Namen und dem werdet ihr nachspringen und nachlaufen. Dem Zionismus, das hier und das, was Assad sagt, die ganzen kriminellen Praktiken, was in Israel ist gegen die Palästinenser, du siehst auch wieder, diese Tage sind wieder einige erschossen worden. Natürlich, die wollen ausbrechen. Und ich kann dir eines sagen, ich war selbst in Israel, in der Negev-Wüste, da komme ich mit meiner Reisegruppe, wir haben uns verfahren irgendwie, und da kommen wir in ein Lager, das nur Drahtzäune, und da sitzen Leute zusammengekauert, mitten in der sengenden Sonne. Und ein Gefangenenlager, mittendrin in der Wüste. Also eigentlich ist Israel nichts anderes als ein großer KZ-Lager. Die sperren die Leute von Gaza ein, sind eingezäunt, die können nicht raus, nicht rein, aber sie leben. So, Israel verwaltet heute eine Art Mega-Auschwitz in Palästina. Millionen werden misshandelt, werden ermordet, gedemütigt. Die können in ihr Land nicht mehr zurück oder in ihre Stadt, wo sie geboren sind. Was sind das für Zustände? Und Syrer ist einer, der hier als den letzten, Mächte sagen, nee, das ist nicht okay. Freiheit. Und du hast mehr Freiheit in Syrien, im Iran oder andere Länder als gerade in Israel. Da darfst du auch nicht sagen, was du willst. Und die wollen auch gar nicht, dass du das sagst, was du sagen wolltest und solltest. Und gerade der Assad bietet dem Westen die Stirn und gehorcht nicht den Mächten, die sie versuchen zu kontrollieren, so war es bei Saddam Hussein, so ist es bei Gaddafi gewesen und so ist es auch in Iran. Die lassen sich nicht einfach alles auftischen und annehmen und glauben und machen. Sie haben ihre eigenen Überzeugungen, und zwar ganz tiefe Überzeugungen. In Syrien gilt es als unhöflich, Menschen nach einer anderen Religion zu fragen. Das ist noch etwas, was ich hier betonen möchte, zu fragen, denn das Land ist voll von Religionen. Wir wissen ja, sogar Jesus Sprache war aramäisch, also syrische Sprache war Jesus Sprache, und da wimmelt es nur, oder hat es gewimmelt von verschiedenen Religionen, die dort gelebt haben, Jahrhunderte und Jahrtausende. Und das alles ist für den Westen unverständlich. Wie kann man diese Vielfalt der Religionen, alle nur eine Meinung, eine Ansicht, eine Tradition? Aber wir sehen auch in der Zeit des Krieges, da waren so viele verschiedene Nationen, und dann hat die ISIS versucht, die zu vertreiben und zu verscheuchen. Diese Entwicklungsprozesse hat Syrien gelehrt, behutsam und tolerant mit anderen Religionen umzugehen. Wir können denken, was wir wollen, aber wir sollten die Geschichte stehen lassen. Die Geschichte spricht für sich selbst. So, und das ist etwas, das in den prowestlichen arabischen Scheichtümern nicht zu finden ist. Denk an Saudi-Arabien. In Saudi-Arabien darfst du gar nicht die Bibel bei dir haben, darfst kein Kreuz tragen. Also diese extremen prowestlichen Staaten, die Amerika unterstützt. In Syrien war das möglich. Jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Und man hat Respekt. Also ich würde das hier nicht sagen, wenn ich das nicht erlebt hätte in Pakistan und vor allem auch in muslimischen Ländern, dass man Respekt hat auch vor Christen. Ich habe dort gepredigt, ich habe in Pakistan vor mehr als 13.000 Leuten gepredigt im Stadion, und ich habe keine Probleme gehabt. Nur wenn man ketzerisch ist, wenn man hetzt, das ist, was Probleme bereitet. Ich habe da in Indien, als ich in Indien war, als ich unterwegs war, meine Frau rief verzweifelt an, lebst du noch? Denn ein paar Kilometer weiter wurde einer erschossen, ein Prediger oder Pfingstler erschossen, und Dann habe ich die Christen gefragt, sagen wir mal, was war das für einer, der da erschossen worden ist? Ja, es war ein Extremer. Denn in einem Dorf hat der Imam sein Gebet ausgerufen und dann hat er sich gesagt, was der kann, kann ich auch. Und dann hat er auch zum gleichen Zeitpunkt auch das Vaterunser vorlesen wollen und Lautsprecher aufgestellt und das Vaterunser vorgelesen. Da ging der Bürgermeister extra hin und hat gesagt, mein Herr, passen Sie auf, Sie dürfen das machen, aber zu einem anderen Zeitpunkt, nicht gleichzeitig als Gegenaktion gegen den Imam. Sie können das machen. Und er hat nichts akzeptiert und dann kam ein Idiot und hat ihn erschossen. Also es passiert, wenn man extrem ist, wenn man nicht tolerant ist, wenn man nicht nachgibt und wenn man Kompromisse macht. Wir müssen sehen, weißt du, jeder sollte die Möglichkeit haben, seinen Glauben zu entfalten. Ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, das möchte ich dahingestellt haben. So auch in den, aber die USA und Europa und so weiter reagiert da ganz falsch. Da ist eine Tendenz anti-islamischer Verfolgungswahn, diese Islamphobie, verursacht von den Eiferern, vor allem ganz besonders von den Eiferern, egal, auch Christen, die sagen, nur wir. Nein, Gott hat viele Menschen auf dieser Welt, verschiedene Rassen, verschiedene Kulturen. Und Gott, jedes Volk, das ihn fürchtet, ist ihm angenehm. Und Martin Luther hat sogar, als die Türken vor Wien standen, hat er Predigten gehalten, ich habe solche Predigten zu Hause, er hat gesagt, ihr Katholiken, die Moslems sind viel, 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 viel besser als ihr. Die beten 3, 4, 5 Mal am Tag, die leben noch das aus und ihr, was macht ihr? Ihr läuft dem Papst nach. Die sind christlicher. Also Luther gepredigt und man hat den Luther nachher als Türkenfreund noch bezeichnet. So, Syrien schützt sich gegen die angesteuerte Weltregierung, hat sich geschützt und Gott sei Dank, dass Russland ihm zur Seite stand und so weiter. Sie wollten nicht diese Einheitszivilisation, diese Einheitswerte und diese ganzen westlichen Megamärkte bei sich haben, Coca-Cola, Jeans und was weiß ich sonst noch, diese Märkte, die haben sie selber produziert und sie wollen nicht überrannt werden. Wenn du heute durch unsere Stadt gehst, da kannst du eine Fußgängerzone sehen und da weißt, das ist McDonald's, das ist Burger King und da ist das und das. Alles so einheitsbrei. Diese Vielfalt. Und gegen dem hat sich gestellt. Gegen diese Kontrolle und eine einheitliche Welt, das ist doch langweilig. Heute besteht ein revolutionäres Denken im Westen, wenn die Jugend nur, weißt du, Smartphones hat und Coca-Cola und Pepsi. Weißt du, da ist gar kein Unterschied mehr. Coca-Cola oder Pepsi-Cola. Die gleiche Suppe. Verstehst du, gar kein großer Unterschied. Da kannst du nur wählen zwischen Cola und Pepsi-Cola. Und das ist der ganze Grund. Das wollte Assad nicht. Und darum, ich möchte nur sagen, warum wir diese Probleme haben. Er wollte es nicht in sein Land bringen. Wenn Syrien fällt, und ich sage das jetzt ganz bewusst, wenn Syrien fällt, und ich weiß, Syrien wird nicht fallen, weil ich die Bibel kenne. Und was die Bibel sagt, wenn Syrien fällt, ist der Weg für die neue Weltordnung frei. Wenn Syrien fällt, und genau das ist, was Frau Merkel und die westlichen europäischen Politiker wollen, dass Syrien fällt, dass der Weg für die neue Weltordnung da ist und offen ist, denn Syrien ist immer noch die Frontlinie gegen diese neue Weltordnung. In Syrien und so weiter. Warum? Und jetzt komme ich heilsgeschichtlich. In Syrien, in Haran, Abraham lebte so lange, bis sein Vater Terah tot war. Und dann ging es weiter, denn Gott hat in Ur in Chaldea ihn herausgerufen, geh aus deiner Vaterstadt, deiner Freundschaft und deiner Verwandtschaft raus in ein Land, das ich dir zeigen will. Aber er hat seinen Vater Terah mitgenommen. 1. Mose 12, Vers 1 bis 4. Dort wurde er berufen in Haran. Wenn du genau hinliest und aufpasst. Dort in Haran begann der Glaubenskampf. Eigentlich die Heilsgeschichte, die Offenbarungsgeschichte. Dort begann die Geschichte von unserem Vater des Glaubens, Abraham, in Haran, in Syrien. Noch weiter. Syrien hat so viel in der Heilsgeschichte zu tun gehabt. Dort war die Stadt Antiochien. Und wir wissen, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dort haben die Christen, erstmal in Damaskus und in Antiochien wurden Christen als Christen, die Jünger Jesu Christen erkannt und Christen tituliert und bezeichnet. Und von Antiochien begann die Weltmission. Und der Heilige Geist sprach, sondert mir aus, Und einer davon war Paulus, der dann in die Mission ging, in die Heidenwelt. Von dort aus wurde das Evangelium in die Heidenwelt getragen. Und deshalb hat der Teufel Wut auf Städte, auf Länder, die Reich Gottes gebaut haben, von dem das Reich Gottes begonnen hat. Und deshalb auch Deutschland, weil gestern habe ich über Deutschland gesprochen. Deshalb ist der Teufel auf Deutschland auch so wütend, weil Martin Luther die Bibel übersetzt und die Reformation ausgelöst, die Spaltung von der katholischen Kirche. Und dann hat der Teufel auf Deutschland abgesehen. Deutschland soll zerstört werden, Deutschland soll zerstreut werden. So ähnlich ist es auch hier mit Syrien. Dort begann die Heilsgeschichte und das ist auch kein Zufall, dass jetzt dieses Land so bekämpft wird. In Syrien kam Russland dazwischen und hat die Pläne des Antichristen, ich sage jetzt des Antichristen, ihr müsst die Predigt von Europa anhören, Europa und der Antichrist, das empfehle ich, die Antichristen durchkreuzt. Weißt du, Israel wurde das Groß-Israel, vom Nil bis zum Euphrat, vom Mittelmeer bis zum Euphrat, das Groß-Israel, das ist in ihren Köpfen drin, irgendwann das Groß-Israel, aber nicht auf zionistische Art und Weise, sondern auf der Weise und der Art und Gottes, wie Gott es will. Das wird kommen, aber nicht durch Menschenmacherei oder durchs Kapital das Land kaufen oder wie auch immer. So, das Groß-Israel, von Euphrat bis zum Nil soll das reichen. Und dann, Germany must be parish, also Deutschland soll gerichtet werden, dann schickt man jetzt die Flüchtlinge nach Deutschland. Denk, was da passiert. Warum schickt man sie nicht nach England oder nach Amerika oder was weiß ich, nach Saudi-Arabien, weil das ja Araber sind? Nein, nach Deutschland. Man schickt diese Flüchtlinge aus den Krisengebieten kurzerhand nach Europa, hauptsächlich nach Deutschland. Und diese permanente Uneinsichtigkeit von unserer Kanzlerin ist nicht nur ein Zeichen von Dummheit, sondern Ausdruck eines hochverräterischen Einstellung. Weißt du, unser Volk wird verkauft, verdummt und man arbeitet an der Vernichtung unseres Volkes, Vermischung dieser Völker. Es kommen junge Männer, 18 bis 40 höchstens, verstehst du, im Zeugungsalter und die Völker sollen vermischt werden. Das ist, was der Teufel will, Vermischung der Nationen. Und unser Bundeskanzlerin arbeitet im Auftrag der Neue Weltordnung, anschieden. Denn sonst könnte sie das gar nicht machen. Die Springerpresse steht dahinter. Ich möchte nur da ganz kurz noch ein bisschen zurückgehen in die Geschichte. Heinrich Heine hat in seinem Gedicht von dem Weber geschrieben, ein bisschen anders gedacht, und da heißt es in diesem Gedicht, Deutschland, wir weben dein Leichentuch, wir weben den dreifachen Fluch in diesem Leichentuch hinein. Dreifacher Fluch, was heißt das? Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und auch der Dritte ist hiermit eingeplant, eingewebt. Deutschland soll untergehen, aber solange Syrien existiert und wir sehen, die Leute werden hierher transportiert, wie jetzt dieser eine, der das Mädchen ermordet hat, der wird in Irak verhaftet, flieht die ganze Familie, 8 Leute, so schnell sind sie geflohen, wieder zurück nach Irak, aber man hat jetzt den gefangen und wieder nach Deutschland gebracht, diesen Mörder, der das Mädchen, das 14-jährige Mädchen, die Susanne, ermordet hat. Man kann das ganz schnell und die können auch ganz schnell abhauen, nur nebenbei. Es wird nicht lange dauern, dann werden die Flüchtlinge, die hier bei uns sind, sind eingeschleuste Söldner, meines Erachtens von IS und von der CIA und so weiter, die werden hier diesen angekündigten Bürgerkrieg ansetzen. Denn wo sind die jetzt untergebracht? Ankerzentren. Ankerzentren sind nichts anderes wie Kasernen. Sind hier untergebracht. Leute aus Syrien, die werden missbraucht und gebraucht. So, nur zum Umfeld. Was ist los überhaupt in dieser Welt? Zurück jetzt zu Syrien und Damaskus. Damaskus ist eine der ältesten Städte der Welt. Nach Jericho. Ist genauso alt, denn aus den Tagen von Abraham, da war es schon eine große Stadt und durchgehend besiedelt. Von dort aus wurde Heilsgeschichte geschrieben, dort bekehrte sich Saul von Tarsus, dort war eine Gemeinde. Diese gerade Straße gibt es heute noch in Damaskus, in der Paulus einquartiert war. Damaskus war die erste nicht-jüdische Stadt, die Jesus als den Sohn Gottes anerkannte. Denn da heißt es, und Paulus predigt in Vollmacht von Jesus Christus, dass er der Sohn Gottes ist. Das ist Damaskus, die erste Stadt, wo Jesus als Sohn Gottes öffentlich proklamiert wurde. Damaskus wurde in der Menschheitsgeschichte nie richtig zerstört, lag nie so in Trümmer wie andere Städte. Wenn wir so die Bibel lesen und studieren, ich habe das gerne gemacht und studiere immer gerne die Bibel, in der Bibel gibt es mehr als 2.500 Prophezeiungen und etwa 2.000 Prophezeiungen haben sich bereits schon erfüllt, die angekündigt worden sind, sind eingetreten, Dinge. In Jesaja 17, Vers 4, da heißt es einmal über Israel, an jenen Tagen, wo Gott die Nation richten wird, wo sie anerkennen werden, der Antichrist, das ist doch der Falsche, auf den warten wir nicht. Denn Israel wartet auf den Messias. Unbedingt, der muss kommen. Als ich in Israel war, auf dem Ölberg, war dort einquartiert, auf dem Ölberg auf der anderen Seite, gegenüber dem Tempelberg, da bei mir nebenan wohnte ein alter Rabbiner aus Russland mit einem langen Bart. Und jeden Morgen hat er rausgeschaut auf das goldene Tor. Und dann eines Tages fragte ich, sagen Sie mal, was machen Sie hier? Ja, ich bin hierher extra gekommen, habe mich hier einquartiert, denn ich möchte miterleben. Und ich glaube, dass ich das noch irgendwann miterleben werde. Wenn das goldene Tor geöffnet ist, dann ist der Messias gekommen. Also die Juden warten auf den Messias, aber der Falsche wird sich einsetzen, oder sich hinsetzen. Jesaja 17, Vers 4. An jedem Tag schrumpft Jakobs Macht zusammen, das Fett seines Leibes schwindet dahin. An jenem Tag, wenn das göttliche Gericht über Israel vom Norden her beginnt, dann schrumpft es zusammen. Dann plötzlich gehen sie in sich. Das Fett seines Leibes schwindet dahin. Die Geschichte wiederholt sich immer wieder, in all die Jahre, in den Jahrhunderten. Das Gericht für Israel begann immer vom Norden her. Denn über den Norden von Mesopotamien, wo die ganzen Feldherren kamen, kamen sie immer von Norden. Und Israel war damals reif hier, als Jesaja weissagte, reif für das Gericht, so wie sie heute sind. Gottlos, atheistisch. Israel war damals gerichtsreif und von Norden wird das Gericht beginnen. Wenn Gottes Gerichte kommen, gibt es kein Entrinnen, so sagt uns die Bibel. Und da möchte ich Amos nehmen. Amos 5, Vers 19. Amos ruft eigentlich dreimal aus, weh, über Israel. Über Israel, weh. In Amos 3, 12, Amos 4, 1 und Amos 5, 7, was ich jetzt in Vers 19 lese, Amos 5. Und es ist gleich wie jemand, der vor dem Löwen flieht, einem Bär begegnet und dann kommt er in sein Haus und lehnt sich gegen die Wand und da sticht ihm eine Schlange. Also es gibt kein Entrinnen. Wenn du von dem Löwen wegrennst, vom Bär wegrennst, dann in dein Haus dich schützt, gegen die Wand dich stützt und plötzlich wirst du von einer Schlange gebissen. Und da geht es weiter und es lehrt mich, oder heißt es, der Prophet sagt, er lehrt mich mit der Hand an die Wand und so weiter, und dann sticht die Schlange. Und Amos 5, 2, die Jungfrau Israel ist gefallen, dass sie nicht mehr aufstehen wird. Sie ist zu Boden gestoßen und niemand ist da, der ihr aufhilft. Weh denen. Und das kommt jetzt, warum ich sage, dass Israel, die Nation, die nicht nach Gott wandelt, weh denen, die das Recht mit Wermut verkehren und die Gerechtigkeit stoßen zu Boden. Steht in der Bibel. Das Gericht also wird vom Norden beginnen. Und da ist Syrien mit drin verwickelt, in welcher Form auch immer. Von den Golanhöhen. Wenn das passiert, schrumpft Israels Macht zusammen und es erleidet schreckliche Schäden. In Jesaja 17, Vers 4, also das Fett des Leibes schwindet dahin. Gottes prophetische Uhr hinsichtlich der Endzeit tickt. Wir sollen nur die Augen aufmachen, dann sehen wir dieses ganze Szenario für die schreckliche Herrschaft des Antichristen. Es wird alles vorbereitet, alles in die Wege geleitet. Ich denke nur schon allein, da kommt der Trump bei der G7-Treffen und sagt, Russland gehört auch als G8 dazu. Und dann schreit Europa, nein, der gehört nicht dazu. Und Frau Merkel als erster an erster Stelle. Und es gehört auch nicht dazu. Denn Russland hat eine ganz andere Geschichte, Gog und Magog. Darüber werde ich nächste Woche sprechen. Gog und Magog. Da wird Russland anführen. Und Russland wird länger existieren als Europa. Nur das nebenbei, zu eurer Information. Denn Gog und Magog werden erst nach 1000 Jahren wieder auf den Plan gerufen. Macht die Augen auf, schaut, erkenne die Zeichen der Zeit. So wie Gottes Hand damals die Kinder Israel beschützte, als sie durch das Rote Meer zogen und bewahrte und bei ihnen war, so hat Gott 3 Hände, weißt du, er führt mit einer Hand, mit der anderen Hand schützt er und mit der anderen Hand trägt er. Gott trägt die Seinen und es geht, und jetzt lasst uns wirklich das bedenken, es geht nicht, dass wir nur überleben, es geht um unsere Seligkeit, um unser inneres Heil, um unsere Erlösung. Was nützt es, du bist hier erfolgreich und gehst vor die Hunde? Es geht nicht um ein irdisch-materialistisches Überleben. Nein, es geht um die Rettung der Seele, um den Lebenssinn. Deshalb, es geht nicht, wo wir sind und was passiert. Unser Leben soll in der Hand Gottes sein. Und aus der Hand Gottes kann uns niemand reißen. Lob und Dank. Preis dem Herrn. So, es formiert sich, wie Gott es will, China und Syrien. Wir wollen zusammenarbeiten. Da bauen doch die Chinesen die Seitenstraße wieder auf. Und die sollte durch Damaskus gehen. Nur nebenbei. Russland errichtet milliardenschwere Wirtschaftszone am Suezkanal in Ägypten. Warum auch immer, verstehst du? Also Russland engagiert sich sehr stark im Nahen Osten. Nur nebenbei. Russland war die erste Nation, die Israel als Staat damals 1948 anerkannte. So, die Westmächte unterstützen einen 7-jährigen Aufstand in Syrien und denken, sie tun ein gutes Werk, aber dieser Aufstand ist verloren. Sie unterstützen die Falschen. Die westlichen Machenschaften in Syrien sind so gescheitert, dass die sagen, wir können nicht außer Bomben runterwerfen und eigentlich völkerrechtlich versündigen sie sich. Amnesty International hat gesagt, das ist das Kriegsverbrechen, was dort passierte, vor kurzem Bomben einfach ins runterwerfen und dann abhauen. Die Ereignisse im Nahen Osten lösen die Endzeit aus, was es auch immer ist. Das Ende dieses bösen Zeitalters wird von Jesus gereinigt. Und in der Bibel heißt es, und Gott wird reinigen die Erde von denen, die die Erde verderbten. Gott wird reinigen die Erde von denen, die die Erde verderbten. Und für uns gilt das Wort aus Lukas Kapitel 21, Vers 34. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen, also Wollleben, und mit täglichen Sorgen, und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. Er wird über alle kommen. Saufen und fressen. Materialismus. Irdisch gesinnt sein. Die meisten Menschen, die machen sich gar keine Gedanken. Die schlucken alles, was die Medien servieren. Sie machen keine Gedanken von den Ereignissen und sie achteten es nicht wie bei Noah, bis Noah in die Arche stieg. Und sie achteten es auch nicht, als die Engel nach Sodom kamen. Das war ihnen lächerlich. Das war ihnen lächerlich. Und sie wurden von Blindheit geschlagen, dass sie die Tür nicht mehr fanden in Sodom, den Ausgang. Warum? Weil sie es abgelehnt haben. Und in meiner Bibel heißt es, und weil sie die Wahrheit nicht erkannten und die Wahrheit nicht annahmen, gab Gott ihnen kräftige Irrtümer. So, die Zeichen der Zeit, die Prophezeiungen der Bibel sind ganz klar. Wir dürfen und können sie nicht ignorieren. Diese Tausende von Weissagungen aus der Heiligen Schrift. Du musst nicht auf die anderen Weissagungen hören von anderen Leuten. Und alle, die irgendwo ein bisschen sensibel sind, die spüren, da ist was in der Luft. Und lies mal Lukas Kapitel 17 und so weiter. Sie achteten es nicht. Ich will noch erwähnen, die Prophezeiung gegen Ägypten, denn Syrien und Ägypten gehört dazu. In meiner Bibel heißt es einmal, es wird die Zeit kommen, dass von Syrien nach Ägypten eine Straße gehen wird. Durch Israel. Eine Straße gehen wird. Verstehst du, das steht in der Bibel. Und es ist so wichtig, dass wir auch verstehen, was mit Ägypten los ist. In Ägypten war das Volk Gottes 400 Jahre, 430 Jahre, auch wenn die ihn das Volk Gottes schlecht behandelten, aber sie waren dort. Und sogar Jesus, als er verfolgt wurde, ist nach Ägypten geflohen. Also, nur nebenbei. diese Völker sind da. Also Ägypten in der biblischen Prophezeiung, Daniel Kapitel 11, ist eine Schlüsselprophezeiung für den Nahen Osten, sagt ganz klar, dass Ägypten auch gerichtet wird, aber in dieser Zeit, wenn Gott richtet, wird es auch Gnade geben. Zuerst das Gericht, aber dann kommt Gnade. Und da wird eine Straße von Damaskus von Syrien bis nach Ägypten gehen. Und da heißt es weiter im Vers 42, Daniel 11, da wird es eine Invasion geben vom Norden als Provokation. Also der endzeitliche Führer wird da voranmarschieren. Der König des Nordens wird sich messen mit dem König des Südens. Da wird also Kampf sein. Und wir sehen, da gibt es zwei Mächte zurzeit, die einen unterstützen den Islam von der einen Seite und der anderen von der anderen Seite. Also der König des Südens, Saudi-Arabien, Ägypten und diese pro-westliche arabische Allianz, König des Südens und König des Nordens. Und da wird es gerichtet, da wird also diese zwei verschiedene Formen werden gerichtet, von ganz besonders der West, der südliche Teil des Königs des Südens und vor allem auch Ägypten. Und da geht es auch wieder ums Öl. Die Ägypten, etwa 30% des Öltransports geht durch den Suezkanal. Also du siehst also um die Wirtschaftslage und muss nur eine neue Regierung in Ägypten kommen und plötzlich sagen sie, nein, wir machen nicht mit. Also ihr kommt hier nicht durch den Suezkanal. Vielleicht der zweite Suezkrieg. Es gibt also wohlbegründete Befürchtungen, dass Ägypten irgendwie plötzlich die diplomatischen Beziehungen zu dem Nachbarstaat Israel abbricht, durch irgendwelche Störungen, welcher Art auch immer. Und ich habe euch das letzte Mal gesagt, der Antichrist wird sich in den Tempel setzen. Da muss nur irgendein Idiot, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ein Idiot auf dem Tempelberg eine Bombe zünden oder einen Terroranschlag machen oder irgendetwas und schon ist die ganze arabische Welt in Aufruhr und es brennt und es lodert. So, Kairo erhält jährlich, deshalb der König vom Süden, Kairo erhält jährlich etwa 2 Milliarden Dollar Militärhilfe von den Amerikanern. Wenn das ausbleibt, wird sich Kairo sich überlegen oder Ägypten sich überlegen, halten wir noch zu den Amerikanern, zu den Westen, zu dieser ganzen pro-westliche Allianz oder nicht, wenn diese Militärhilfe ausbleibt. Und wir wissen, was der Trump denkt und macht, Amerika zuerst. Und dann sagt er, komm, warum müssen wir die Ägypter unterstützen? Die sollen selber auf ihre eigenen Füße stehen. So, ob das fortgesetzt wird oder nicht, das kann ganz schnell über Nacht anders kommen. Und wir wissen, wie wackelig und wankelmütig die ganze Geschichte ist. Was immer den Ägyptern zustoßt, weißt du, oder egal was da passiert, Gott wird den Ägyptern gnädig sein, sich der Ägypter erbarmen. Und es ist schwer zu verstehen. Der Prophet Jesaja redet dann, Jesaja 19, Vers 19, und sagt, dass das Ende ausgehen wird und das Ende wird gut sein für Ägypten. Da sind Gerichte da, die angesagt waren, ganz besonders dieser Aswan-Staudamm. Da heißt es in Jesaja Kapitel 19, und das Wasser wird vertrocknen, dieser Staudamm wird vertrocknen, obwohl das Zentrum der Wirtschaft ja dieser Aswan-Staudamm ist. Man hat groß gebaut und groß proklamiert, das ist. Und man hat festgestellt, dass man nicht richtig berechnet hat, das Wasser versickert, verdunstet durch die große Fläche. Aber was ist auch alles passiert mit Ägypten? Es wird gut ausgehen. Also eine gute Botschaft für Ägypten. Und da heißt es hier, Jesaja 19, Vers 23, zu der Zeit wird eine Straße sein von Ägypten bis nach Assyrien. Ägypten ist der alte Feind Israels und so weiter. Und dass die Assyrer nach Ägypten kommen und wieder die Ägypter nach Assyrien gehen und sie werden Gott dienen. Sie werden Gott dienen, was das auch immer heißt. Alle Nationen werden dann plötzlich miteinander in Frieden leben, wenn der Messias gekommen ist. Also wir leben in den letzten Tagen, letzten Zügen. Das nächste große Ereignis ist die Ankunft Jesu Christi. Und das kann Schlag auf Schlag passieren. So schnell, schneller, dass du gar nicht mehr denken kannst. So wie ein Blitz aus dem Himmel steht einmal in der Bibel. In der kommenden Welt werden alle Menschen die Ägypter und Syrer eingeschlossen, eine Blütezeit erleben. Fantastisch. Und sie werden gerettet sein und sie werden Gott dienen. Das ist die biblische Prophetie für den Nahen Osten. Und jetzt nicht, dass sie sich zerkriegen und dergleichen. So, man hört, jetzt gehe ich ein Stückchen weiter, man hört, wie Russland militärisches Material nach Syrien schafft und geschafft hat und es bereits dort gelagert hat. Die Zukunft hat begonnen, auch für Syrien jetzt. Russland wird in der Zukunft noch eine ganz entscheidende Rolle spielen. Deshalb, ich lade euch ein zu dem nächsten Thema am Freitag. Nächste Woche Gog und Magog, das formiert sich. Und Russland wird länger existieren als das europäische Reich, als das römische Reich hier, das römische Reich. Es wird nicht untergehen, es ist aufgehoben für die letzte Zeit. Weißt du, bei Gott haben die Völker einen Platz, eine Ordnung. Und es wird ein ganz entscheidender Machtfaktor sein in der Endzeit Russland und eine große Prophetie haben von Gog und Magog. Lies mal das in der Bibel mal nach. Russland steckt wahrscheinlich, ja, in Hesekiel Kapitel 6, 38, da steckt Russland drin, da vom äußersten Norden. Es ist die Beziehung immer im Blick auf Israel. Alles, was biblische Prophetie ist, ist immer im Blickpunkt von Israel. Israel ist das Zentrum, Gottes Volk und das sein Land. Das ist mein Land, sagt Gott. Für dieses Land im Norden, da gilt Syrien, Türkei, Russland. Nach Daniel 8, das ist die Macht Syriens im Norden. Das Osmanische Reich, Und von ihm heißt es ausdrücklich, und seine Macht wird stark sein, Daniel 8, Vers 24, und seine Macht wird stark sein, aber nicht durch seine eigene Macht. Also der Syrer wird stark sein, aber nicht durch seine eigene Macht. Seine Macht kommt von einem, der stärker ist, der ihn unterstützt, und auch hier, Assad würde gar nicht existieren, wenn Russland ihm nicht unter die Arme greifen würde. In die gleiche Richtung geht auch Hesekiel 38 und 39 von diesem äußersten Norden. Israels Tage als Staat sind irgendwo gezählt. Ich habe euch gestern auch kurz gesagt, Jeremia Kapitel 30, Vers 7, die Angst in Jakob. Ich möchte zu dem Zeitpunkt nicht in Israel sein. Wenn das passiert, dann möchte ich irgendwo in Grönland sein, aber nicht dort. Da heißt es hier, Jeremia Kapitel 30, Vers 7, wehe, es ist ein gewaltiger Tag und seinesgleichen ist nicht gewesen. Und es ist eine Zeit der Angst in Jakob, doch es soll daraus dem Jakob geholfen werden. Weißt du, Gott gibt sein Volk, sein Land und seine Leute nicht auf. Im letzten Minute, bevor denen die Luft ausgeht, greift Gott ein. Aber es wird so eine Angst sein, dass sogar die Fische im Meer zittern. Das kann man sich gar nicht ausdenken. Jeremia weissagt, Jeremia 30, Vers 3 und folgende Verse über Israel und Juda. Wenn sie in das Land ihrer Väter sind, wird das sein. Also sie werden im Land ihrer Väter sein. Da wird diese große Katastrophe passieren. Da werden sie von der großen Furcht ergriffen sein, in einer Art und Weise, dass sogar die Männer schreien werden wie Frauen in Wehen. Weißt du, wie das ist? Die wollen sterben und können nicht sterben. In Wehen, verstehst du? So steht es in der Bibel. Die Männer werden schreien wie bei der Geburt. Wie in Wehen. Und dann wird erst das neue Israel entstehen. Lies Jeremia 30, Vers 10 und folgende Versen. Eine neue Rückführung. Denn siehe, ich will dich erretten aus fernen Landen und deine Nachkommen aus dem Lande ihrer Gefangenschaft und Jakob zurückkehren soll, in Frieden und Sicherheit leben. Jetzt leben sie nicht in Frieden, jetzt leben sie nicht in Sicherheit, jetzt sind sie ein Ghetto. Und niemand soll sie erschrecken mehr, denn ich bin der Herr, der das spricht. Und er sagt, denn ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dir helfe. Denn ich will mit allen Völkern ein Ende machen, unter die ich sie zerstreut habe. Aber mit dir will ich nicht ein Ende machen. Also unter die Völker, die ich zerstreut habe. Und was sind das, die Völker, die die Juden verfolgt haben? Angefangen von Spanien bis Deutschland, Nazi-Deutschland. Verstehst du? Frankreich, überall wurden die Juden verfolgt. überall, wo man dich gejagt hat. Ich will dich aus diesen Ländern zurückholen. Was glaubst du, warum Christoph Kolumbus nach Amerika fuhr? Er fuhr genau an dem Tag weg, bevor diese Ägypterkönigin ergangen ist, dass die Juden das Land verlassen wollen. Er wollte ja für seine Brüder ein neues Land finden. Und das war Amerika, was er dann entdeckte. Nur nebenbei. Denn ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dir helfe. Denn ich will mit allen Völkern ein Ende machen, unter die ich dich zerstreut habe. Aber mit dir will ich es nicht ein Ende machen. Ich will dich mit Maßen züchtigen, doch ungestraft sollst du auch nicht davon kommen, Israel. Also, Gott wird strafen, aber so, dass man es verkraften kann. Es wird Kratzer geben, es wird Unfall geben, aber du kommst lebendig davon. Und Jeremia 30, Vers 7 heißt es, wehe, es ist ein gewaltiger Tag und seinesgleichen ist nicht gewesen. Es ist ein Tag. Das meint die große Trübsal. Das ist eine Zeit, die es noch nie gewesen ist. Vor 2000 Jahren hat Israel den Schutz Gottes verloren, den Messias abgelehnt, den Sohn Gottes. Und sie sind falschen Messias nachgerannt, Betrügern. Und sie haben den Bund Gottes gebrochen. Aber in der letzten Zeit wird Gott selber noch einmal mit dem Volk einen Bund aufrichten. Denn Gott sagt, ich will dich segnen bis ins tausendste Glied, Abraham. Das wird erst das große Gericht nach sich ziehen, Gottes Gericht. Gott wird sich rächen, indem er die Völker dieser Welt richtet. Und er hat noch eine ganze Menge zu tun. 70 nach Christus wurde der Tempel in Gottes Auftrag zerstört, nicht die Römer. Titus wollte den Tempel nicht zerstören und sich geweigert, den Tempel zu zerstören aus verschiedenen Gründen. Ich kann euch einige Gründe nennen. Er hat eine Erscheinung gesehen über die Mauertempel und so weiter und hat gewusst, hier ist Gott zu Hause. Wollte nicht, hat sich geweigert, aber seine Soldaten, die haben ihm nicht gehorcht und sie haben den Tempel zerstört und geschleift. Und warum? Weil Jesus vorausgesagt hat, Lukas 19, Vers 41, und sie werden in dir nicht einen Stein auf den anderen stehen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Kann es eindeutiger sein? Kann es klarer sein? So präzise haben sich die Worte Jesu damals erfüllt, 40 Jahre nachdem Jesus das geweissagt hat. Und so erfüllen sich auch heute noch all die Worte Gottes. Gottes Wort ist wahr. Samuel Keller schrieb ein tolles Buch, ist ein altes Buch, und die Bibel hat doch recht. Die Bibel hat doch recht. 40 Jahre später gab es keinen Tempel mehr, keinen Altar mehr, und die Juden mussten ohne Versöhnung in ihren Sünden sterben. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 24, wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Weil sie keinen Tempel hatten, keine Versöhnung, kein Altar. So, 2000 Jahre ist Israel gottlos gewesen. Und dann heißt es in Johannes 5, Vers 39, wenn aber ein anderer kommt, in seinem eigenen Namen, den wir dir aufnehmen. Erstaunlich und interessant ist, dass viele orthodoxe Juden jetzt schon Geld sammeln für den dritten Tempel. Die glauben, dass wieder Opfer gebracht werden, dass wieder Versöhnung gibt und das wird der Antichrist provozieren und fördern. So, zurück zu der Geschichte. Die Geschichte Israel und Syrien sind sehr eng verbunden. Ach, da gibt es so viele Geschichten. Denk an den aussätzigen Naaman, der von Syrien kam und geheilt wurde in Wasser Jordans, wo er sagte, nein, dann lasse ich mich nicht taufen. Aus Damaskus kam dieser Eliezer, der Knecht Abrahams, der Isaak seine Frau suchte, 1. Mose 14, Vers 15. Und Gott benutzte die Könige von Syrien immer wieder, um Israel zu strafen. Grundsätzlich. Ich war zwar noch nicht in Damaskus, aber ich war auf den Golanhöhen und konnte reingucken auf Damaskus. Und ich habe einen Freund, der mir ein Buch gebracht hat über Damaskus, war so begeistert über Damaskus damals, da war noch nicht der Krieg dort. Und wenn er runterfuhr, dann sagte ich, muss unbedingt, also er geht immer in diese Moschee. Und wenn ich runterkomme, dann soll ich auch in diese Moschee gehen. Da sind ein paar interessante Sachen, die er mir erzählt hat. Ich konnte es gar nicht fassen, nicht glauben. Aber ich habe es nachgeprüft und nachgelesen. Und es ist tatsächlich so. In dieser großen Moschee in Damaskus befindet sich ein Stein, das früher mal eine Kirche gewesen ist. Und auf diesem Platz wurde dann diese Moschee gebaut. Und in diesem Stein ist eine Inschrift. in Griechisch und da heißt es, und höre, da heißt es, dein Königreich, o Christus, ist ein ewiges Königreich und deine Herrschaft wird alle Generationen überdauern. Kann es fantastischer sein? In einer Moschee mittendrin, aber das ist noch nicht alles. Diese Moschee, die trägt den, also das Minarett der Moschee, das Hauptminarett, trägt den Namen Isus, also Jesus. Ist also Jesus gewidmet. Und die Prophezeiung des Turms hat auch etwas ganz Eigenartiges. Da heißt es, dass dieser Turm, also dieser Isus-Turm, da ist eine Prophetie da drin und darin enthalten, die Leute erzählen das, dass vor dem schrecklichen Tag, bei der zweiten Ankunft Jesu, der wird hier über diesen Minarett in die Moschee kommen, aber noch, es kommt noch schöner und noch bunter. Und wenn der Messias, dieser Jesus, die Moschee betritt, dann wird er den Propheten nehmen und mit dem Propheten nach Israel gehen. Interessante Geschichte. Und dann werden die beiden nach Jerusalem gehen und Gerechtigkeit auf Erden schaffen. Also Jesus und der Prophet. Und deshalb wird in der Moschee, jetzt bitte halt dich fest, deshalb wird in der Moschee aufgrund des Glaubens und dieser Legende und der Überlieferung jeden Tag ein Teppich ausgerollt, dass wenn der Messias kommt, dass er seinen Fuß draufsetze und würdig empfangen wird. Frisch. Jeden Tag wird ein Teppich ausgerollt. Und Muslime aus der ganzen Welt, die müssen, also sind sehr an dieser Moschee interessiert und dergleichen. Sie bewundern diese Moschee und sie haben, sie spüren, weißt du, auch die Moslems haben etwas von Gott und Jesus Christus in sich. Und sie müssen diese Moschee besuchen. Das wird immer empfohlen. Ihr Moslems müsst diese Moschee, wo dem Herrn Jesus der Teppich ausgerollt wird. Wenn ich noch weitergehe hier, weißt du, bei der Geburt Jesu wird auch erzählt, und da ist auch eine Sache bei der Geburt Jesu, als die Volkszählung war, die geschah unter dem Quirinius, dem Landpfleger, der in Syrien war. Der hat es durchgeführt, auch über Israel, dass alle gezählt werden, wer kommt, wer geboren wird und so weiter, wie viele Menschen gibt es hier in diesem Reich. So, das ist diese Geschichte von Syrien. Also Syrien spielt eine große Rolle in der Bibel und ich möchte auf das zurückgehen, was hier in dieser Moschee drin steht. Und ich möchte sagen, oh Gott, danke dir. Dein Königreich, Jesus, ist ein ewiges Königreich und deine Herrschaft wird alle Generationen überdauern, wird alle Generationen überstehen. Auch Generationen, die gegen Gott kämpfen. Gott ist Stärke, Gott ist Sieger, Gott ist Herr und dein ist die Herrschaft und dein ist die Macht und dein ist die Herrlichkeit. Deshalb werde nicht mutlos, wenn du in den Nachrichten hörst und siehst, was in Syrien los ist. Glaub nicht alles. Das meiste ist verlogen, was bei uns in der Presse ist und in den Medien ist. Also ich sage das in freier, ganz frei heraus. Es ist nicht die Wahrheit. Du solltest sehen, warum passiert das? Warum raufen sich die Völker zusammen und warum nehmen sie sich so viel vor gegen dich? Den Gesalbten, so wie es im Psalm einmal heißt, gegen den Herrn, gegen die Pläne Gottes. Viele wollen es gar nicht wahrhaben und deshalb gibt es so viele Probleme und so viele Schwierigkeiten, weil die Menschen nicht wahrhaben wollen, was Gott versprochen hat, dass das in Erfüllung geht, dass es wahr wird. So wie damals diese Volkszählung, die unter diesem Quirinus geschah. Verstehst du? Wer hätte gedacht, weißt du, Gott bringt alles in Stellung. Wer hätte gedacht, dass Jesus in Bethlehem geboren wird? Eigentlich wäre er in Nazareth geboren. Denn in Nazareth lebte damals Josef und Maria. Aber Gott wollte in Bethlehem. Und Gott hat alles so gefügt, dass es so passiert, wie es passieren soll. Und Gott hat hier einen syrischen Landpfleger einfach erwählt. Macht das. Ihm diesen Gedanken gegeben. Gott gibt den Politikern, den Mächtigen, den Landpflegern, wer es auch immer sein mag, gibt es diese Ideen, Gedanken und er tut und die tun, die müssen das tun. Die können gar nicht anders, die müssen ein Gebot. Natürlich Kaiser Augustus hat es erlassen, aber im ganzen Römischen Reich gab es diese Volkszählung nicht. Das war nur hier in Syrien, weil der Quirinus hat einfach ernst gemacht und 150%, nur nebenbei. Und noch ganz schön, was nebenbei ist, Jesus sprach Aramäisch, Syrisch. Das war Jesus Sprache. Natürlich, Die Tempelsprache war Hebräisch, aber normalerweise die Heimatsprache, die Muttersprache war Aramäisch. Er sprach diese Sprache, was heute die Leute in Syrien noch sprechen. Gott möge uns segnen. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Veranstaltungen, auch zu diesen prophetischen Themen. Ich habe vieles daraus aufgerissen, das baut aufeinander auf und passt alles zusammen und es gehört zusammen als ein Block. Ich habe das vor Jahren mal als Thema gehalten in Süddeutschland unter dieser Überschrift, was kommt auf uns zu? Auf was müssen wir uns vorbereiten? Christen, wir müssen bereit sein, der Herr kommt. Der Herr ruft die Seinen. Und der Herr sammelt seine Gemeinde, die versprengt und zerstreut ist. Weißt du, wahre Christen finden zusammen. Die Ökumene, diese Christen, die nicht wiedergeboren sind, die finden auch zusammen. Oder die Religionen finden auch zusammen. Weißt du, Gott sammelt. Und alles in der Endzeit geht alles ins Extrem. Und Sünde wird mächtig, aber auch die Gnade wird auch mächtig. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gibst und dass du dein Wort erfüllst und dass du zu deinem Wort stehst. Und dein Wort ist nichts wie Wahrheit. Deine Worte gehen in Erfüllung. Und Herr, was du auch über dieses Volk der Syrer gesprochen hast, das geht auch in Erfüllung. Aber lieber Heiland, ich möchte heute auch noch für die Menschen in Syrien beten, die leiden, die verfolgt werden, die bombardiert werden, die gehetzt werden, die gejagt werden, die beschimpft werden. Vater, berühre dieses Volk und gib ihnen Kraft, dass sie treu bleiben bei ihrer Vision und dass sie, Herr Jesus, durchhalten, auch dieses Leid und die Schwierigkeiten, was sie jetzt im Lande haben, dass sie nicht abhauen und nach Europa fliehen. Nein, dass sie hier bleiben, in ihrem Land bleiben und ihr Land aufbauen und zu ihrem Land stehen. Vater, ich segne Syrien. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Amen.